Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, ein alter Grundsatz lautet, man soll nicht darauf achten, wer etwas sagt, sondern was er sagt. Es geht also um den vertretenen Inhalt und nicht um die Person, die ihn vertritt. Nun, dieser Grundsatz mag in vielen Bereichen des Lebens durchaus richtig sein. Zum Beispiel die Regeln der euklidischen Geometrie oder der deutschen Grammatik oder auch des Schweizer Steuerrechts sind ganz unabhängig von der Person, die sie mir erklärt. Ich werde mich nur fragen, ob der, der da zu mir spricht, sich dann auch auskennt. Ob er also genügend Sachwissen hat. Verfügt er darüber, dann werde ich ihm glauben, auch unabhängig davon, ob er mir zum Beispiel sympathisch ist oder nicht, ob er mir in seinem Leben als vorbildlich erscheint oder das Gegenteil. Liebe Gläubige, der Grundsatz, man soll nicht darauf achten, wer etwas sagt, sondern was er sagt, stößt aber dort an Grenzen, wo es nicht um bloße Sachinformationen geht, sondern um Inhalte, die das Leben und seine Gestaltung, die Moral und die Religion tangieren. Natürlich bleiben die 10 Gebote des mosaischen Gesetzes auch wahr, wenn sie uns ein Betrüger oder ein Mehrfachmörder aufsagt. Aber sie klingen aus seinem Mund nicht glaubwürdig, wie man heute sagen würde, nicht authentisch. Ja, es ist inzwischen zu einem Gemeinplatz geworden, immer wieder zu hören, die Welt verlangt nach Zeugen, nicht nach Lehrern. Damit sei nichts gegen den Lehrerberuf gesagt. Aber es gibt eben Bereiche, in denen die Aufgabe des Lehrers, etwas Gelerntes, etwas Studiertes wiederzugeben, nicht ausreicht. Im Gegensatz dazu ist Zeuge jemand, der aus einer eigenen Erfahrung sprechen kann. Jemand, der mit seiner ganzen Existenz für das steht, was er sagt. Jemand, der deshalb glaubwürdig, eben authentisch ist. Den Gegensatz zwischen einem vertretenen Inhalt und der Person, die ihn vorträgt, diesen Gegensatz haben nicht erst die Menschen unserer Zeit entdeckt. Schon im Evangelium, im 23. Kapitel des Matthäus, spricht ihn unser Herr Jesus Christus deutlich aus. Da heißt es, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet auch und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber selbst nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie selbst aber wollen keinen Finger rühren. Und etwas später wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Die Pharisäer haben nach dieser Aussage des Herrn inhaltlich recht, da, wo sie einfach das von Gott geoffenbarte Gesetz wiedergeben. Aber durch ihr schlechtes Vorbild machen sie ihre Lehre zunichte. Sie schließen den Himmel denjenigen zu, verbauen ihnen den Weg, die eigentlich dorthin gelangen sollten. Und sie sind daher nicht Weggeleiter hin zum wahren Messias, zu Jesus Christus, sondern machen das Volk von ihm abspenstig. Auch in der an Erfahrungen so reichen Kirchengeschichte war der Konflikt zwischen dem bloßen Lehrer oder demjenigen, der mit Ansprüchen und Autorität aufgetreten ist, und dem echten Zeugen immer wieder ein bewegendes Thema. Zum Beispiel im frühen 13. Jahrhundert, da gab es in Südfrankreich und Spanien heretisch-schismatische, ja sektiererische Gruppierungen, die man die Katara nannte. Das heißt, die Reinen. Von diesem Wort Katara kommt auch der Ausdruck Ketzer. Ketzer ist also jemand, der die offizielle Kirche als unrein empfindet. Und vor allem die Untergruppierung der Albigenser warfen der Kirche ständig ihre Verweltlichung, ihre Sittenlosigkeit und ihren Reichtum vor. Diese Albigenser waren oft sittlich und asketisch weit über dem Niveau des Klerus dieser Regionen und auch über dem Niveau vieler Bischöfe. Durch die Gegend nun, wo sich die Albigenser befanden, reiste einmal der spätere Ordensgründer Dominikus und er fand dort katastrophale Zustände vor, eine echte Verwahrlosung und vor allem blanken Hass gegen die römische katholische Kirche. Aber, und das hat ihn fast noch mehr geschmerzt, Dominikus musste es auch miterleben, wie die Kirche selbst auf diese Gruppierungen reagierte. Sie schickte Gesandte. Und diese kamen, bekleidet mit allen Zeichen ihrer Würde, buchstäblich auf dem hohen Ross sitzend. Und sie ermahnten die Albigenser, zur Kirche zurückzukehren, ansonsten hätten sie mit schweren Strafen zu rechnen. Was geschah? Diese Gesandten Roms wurden, wie voraussehbar, von den Sektenmitgliedern verhöhnt und teilweise gewalttätig vertrieben. Denn sie waren ja der sichtbare Beweis für das, was die Albigenser der Kirche vorwarfen. Da hatten sie ja genau das Bild, das sie bekämpften. Den hoch auf dem Ross sitzenden, reichen, autoritativen Mann, der zwar Forderungen stellt, aber der offensichtlich nicht mit seinem Leben dafür einsteht. So sah es zumindest aus. Und es bewegte den heiligen Dominikus zutiefst, sich später auf den Weg zu diesen Menschen zu machen. Er kam mit den Brüdern seines Bettelordens, den Dominikanern, in Armut, in strenger Lebensführung, in Bescheidenheit zu Fuß, nicht auf dem hohen Ross sitzend, natürlich mit großer theologischer Gelehrsamkeit ausgestattet, aber insbesondere mit ihrem Leben dafür zeugend. Und er hatte Erfolg. Es sei nur ein bezeichnendes Beispiel aus dem Wirken des heiligen Dominikus angeführt. Er pflegte die durchschnittlich 40 Kilometer, die er am Tag ging, barfuß zu laufen. Und das dort, wo noch nicht Wege wie bei uns vorhanden waren, sondern teilweise mitten durch die Prärie oder durch den Wald. Und nur in der Stadt, um den Menschen sein hartes Leben nicht zu zeigen, zog er dann die Schuhe an. Und einmal, als er unterwegs war und sich verirrt hatte, traf er einen Albigenser. Dieser Albigenser erkannte sofort, aha, ein Römling. Dominikus fragte ihn demütig, wo es zu dieser oder jener Stadt gehe. Der Albigenser sagte ihm kalt, folge mir, ich führe dich hin. Was tat er? Er führte ihn in immer dichteres Dornengestrüpp hinein. Das ging stundenlang. Dann drehte sich der Albigenser um, erblickte die Füße des heiligen Dominikus, die inzwischen nur noch eine unförmige, blutige Masse war. Wie ein gefällter Baum stürzte er vor den heiligen Dominikus zur Erde und bat ihn unter Tränen, wieder in die Kirche aufgenommen zu werden. Er war nicht einem Mann begegnet, der nur Ansprüche stellte, sondern einem authentischen, einem glaubwürdigen Zeugen. Liebe Gläubige, es ist überhaupt keine Frage, die Welt braucht Zeugen, aber woher sie nehmen? Wie wird man in Wahrheit ein Zeuge? Im heutigen Evangelium erfahren wir die Verheißung des Beistandes des Heiligen Geistes. Der Herr spricht, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er Zeugnis von mir geben. Er wird Zeugnis geben. Hiermit ist die überhaupt wichtigste Aussage über die Zeugenschaft gemacht. Der erste und eigentliche Zeuge ist der Heilige Geist. Und warum? Nach Aussage des heiligen Apostels Paulus kennt er allein die Tiefen Gottes, die dem Menschen verborgen bleiben. Der Heilige Geist ist auch von Anfang an unserem Erlösungswerk beteiligt. Durch Überschattung des Heiligen Geistes hat Maria den Sohn Gottes empfangen. Und er, der Heilige Geist, hat während des gesamten Wirkens unseres Herrn in ihm gewirkt, hat alles inspiriert und beseelt, jedes Wort, das Jesus gesprochen und jede Tat, die er vollzogen hat. Er war auch zugleich in den Hörern auf der anderen Seite am Werk und hat ihre Herzen geöffnet für die Botschaft. Daher ist der Heilige Geist der Urzeuge. Er, so verheißt Jesus, wird von mir Zeugnis geben. Und das geschieht dann konkret so. Er beseelt zuerst bei der Herabkunft an Pfingsten die junge Kirche und führt sie in alle Wahrheit ein. Er inspiriert sodann die heiligen Schriften. Sie sind sein Werk, wie die Kirche unfehlbar lehrt. Er leitet das Lehramt und er bewahrt es vor dem Irrtum. Er bewahrt die Kirche vor vielen selbstverschuldeten Katastrophen keineswegs. Aber er ist immer doch der Beistand, der es nicht so weit kommen lässt, dass das Lehramt der Kirche in eine wirkliche fatale Häresie, das heißt einen Glaubensirrtum, verfallen würde. Und der Heilige Geist ist es auch, der die einzelnen Menschen mit dieser gleichen Wahrheit erleuchtet. Das heißt, ohne den Heiligen Geist ist ein Verständnis Jesu Christi, ein Verständnis unseres Glaubens, der Kirche und aller geoffenbarten Wahrheiten überhaupt gar nicht möglich. Aber nach den Worten des heutigen Evangeliums ist es mit dem Zeugnis des Geistes nicht genug. Es heißt dann, auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das ist natürlich zunächst zu den Aposteln gesprochen, die wahrhaft von Anfang an bei ihm waren. Andreas und Petrus, Jakobus und Johannes, die vermutlich schon die Taufe des Herrn miterlebten und die er dann von ihren Fischerbooten wegrief in seine Nachfolge. Auch die anderen Aposteln. Sie waren lange Zeit in seiner Schule, haben die Lebensform des Herrn geteilt, sind Zeugen seiner Machttaten und dann auch, die meisten Apostel nur aus der Ferne, Zeugen seines Sterbens und schließlich seiner Auferstehung geworden. Weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Für die frühe Kirche, liebe Gläubige, war dieser Grundsatz entscheidend. Und deshalb musste auch derjenige, der an die Stelle des Judas trat, um die Zwölfzahl der Apostel zu füllen, nämlich Matthias, einer sein, der von Anfang an dabei war. Und hier stellt sich nun das Problem, wenn auch wir, liebe Gläubige, Zeugen sein sollen, dann müssen wir doch feststellen, wir waren nicht von Anfang an dabei. Wir sind doch zu spät, viel zu spät Geborene, um in diesem Sinne eine Zeugenschaft auszuüben. Und hier nun die Bedeutung des Heiligen Geistes. Da er der Kirche als Ganzer und ihren einzelnen Gliedern verliehen ist, tragen wir sozusagen den Urzeugen in uns, in unserer Seele. Oder um es anders auszudrücken, wir sind an diesen Ursprung im innergöttlichen Leben angeschlossen. Und so können wir selbst, obwohl wir damals nicht dabei waren, authentische Zeugen sein. Der Heilige Geist schenkt uns das Licht, um das Zeugnis, das wir glauben und das wir vor der Welt vertreten sollen, auch zu begreifen in dem Maße, wie es uns möglich ist. Und der Heilige Geist schenkt uns Kraft und Mut, dass wir nicht einknicken, dass wir uns nicht feige zurückziehen, sondern dort das Wort der Wahrheit sprechen, wo es sein muss. Wer wirklich den Heiligen Geist in sich trägt und dann von seinem Glauben Zeugnis ablegt, der wird nie einfach nur ein Dozent sein. Nie einfach nur jemand, der etwas hersagt. Wahrscheinlich wird jeder Mensch, der von seinem Glauben Zeugnis ablegt, immer wieder den reißenden, den schreienden Widerspruch in sich empfinden, zwischen vielen schönen, salbungsvollen Worten, die man so von sich gibt, und einem Leben, das leider allzu oft ohne die entsprechenden Taten ist. Aber auch wenn man weit dahinter zurückbleibt, liebe Gläubige, muss man doch sagen, wer sich ernsthaft bemüht, das, was er glaubt und was er vertritt, auch selbst zu leben, der ist dennoch ein echter und authentischer Zeuge, selbst wenn er nicht in der Vollkommenheit und Heiligkeit wandelt. Wie aber bewährt sich dieses Zeugnis? Wo bekommt es sein Authentizitätssiegel? Auch davon spricht das heutige Evangelium. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu erweisen meint. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. In den inzwischen immer dramatischer antichristlich und antikirchlich werdenden Umtrieben der Gegenwart, liebe Gläubige, können wir das, was hier gesagt wird, vielleicht besser nachvollziehen als Menschen, die in halbwegs geordneten christlichen Zeitaltern lebten. Der Herr sorgt also auch durch die Leiden, die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse, die Ausgrenzung, die der echte Christ erfahren muss, dafür, dass er nicht einfach Dozent bleibt, sondern bezeugen muss, im Ernstfall sogar mit seinem Blut bezeugen muss. Wenn wir es augenblicklich erleben, wie auf der Bühne der großen Politik sich manche Dinge zusammen brauen, und es ist voraussehbar, dass verschiedene moralische Entgleisungen und Perversionen zum Beispiel nicht mehr beim Namen genannt und kritisiert werden dürfen. Da heißt es dann zum Beispiel, wenn ein Kirchenvertreter ein am Evangelium und an der Offenbarung Gottes ausgerichtetes Wort über die Homosexualität sagt, das sei Homophobie und strafbar, wird vom Europaparlament als Hassrede bezeichnet, die doch die Worte ihre Bedeutung ändern, nicht wahr? Wenn wir solches erleben oder etwa auch in den Vereinigten Staaten, wie nun die Kirche im Bereich der Gesundheitsfürsorge immer mehr aus der Öffentlichkeit herausgedrängt wird, wie man versucht, auch katholische Krankenhäuser zum unsäglichen Verbrechen der Abtreibung zu drängen, da versteht man es besser. Aber auch auf der ganz persönlichen Ebene, im beruflichen Leben oder für die Kinder in der Schule ist dieses oft eine tägliche Tatsache. Noch allerjüngst hat mir ein Vater erzählt, was seine Tochter in der Schule erleben muss, weil sie verschiedene Dinge einfach nicht mitmacht. Und wohlgemerkt, ohne Exzentrik, ohne irgendetwas Übertriebenes. Sie muss dann sogar zum Schulpsychologen. Immer wieder. Und er sagt ihr nichts anderes als, mach mit, sonst wirst du geisteskrank. Wir kennen das aus der Sowjetunion und den mit ihr verbundenen Ländern, wo man die Psychologen herangeholt hat, um die Menschen gleichzuschalten. Also, das, was hier im Evangelium erwähnt wird, ist gar nicht so irreale und ferne Zukunftsmusik, sondern kann sehr wohl auch noch in die Zeit unserer Lebensspanne hineinkommen und ganz konkret werden. Die Zeit der bloßen Worte scheint sich ihrem Ende entgegenzuneigen und wir müssen je länger, je mehr wahrhaft durchdrungene Zeugen sein. Und deshalb in dieser Zeit der Pfingstnovene die dringende und die flehentliche Bitte, dass doch der Urzeuge, der Heilige Geist von Neuem über seine Kirche und in die einzelnen Glieder dieser Kirche kommen möge, um sie zu beseelen mit dem Licht und zu erfüllen mit der Kraft eines wirklichen authentischen Zeugnisses. Ja, komm, Heiliger Geist, du Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Wissenschaft, der Frömmigkeit und der Furcht des Herrn. Salbe uns, damit wir wahrhaft Zeugen sein können vor der Welt. Amen.